ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Auf wen es vor allem ankommt bei der Militärhilfe für die Ukraine, das wird schnell deutlich, wenn sich die Unterstützerstaaten regelmäßig in Ramstein treffen. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs wird hier ein Großteil der Waffenlieferungen für die Ukraine organisiert. Und kein anderes Land bringt so viel militärisches Gewicht mit wie die USA. Die liefern mit Abstand am meisten. Doch beim Treffen heute wurde ein weiteres Mal deutlich, dass sich die Europäer darauf einstellen müssen, vielleicht auch ohne dieses Schwergewicht zu planen. Christian Kretschmer.
Wie lange hält sie noch an, die Hilfe der USA für die Ukraine? Beim 6. Treffen in Ramstein eine der wichtigsten Fragen, die der US-Verteidigungsminister deutlich beantwortet. Unsere Botschaft heute ist klar. Die USA werden die Ukraine nicht im Stich lassen. Diese Koalition wird die Ukraine nicht im Stich lassen. Die freie Welt wird die Ukraine nicht im Stich lassen. Die USA, besonders wichtig als größter Geldgeber der Ukraine im Krieg. Ein Rüstungspaket in Höhe von $300 Millionen ist auf dem Weg, aber das wesentlich größere in Höhe von 60 Milliarden hängt in der Luft, wird blockiert von den Republikanern im US-Repräsentantenhaus.
Wir müssen uns hier in Europa einfach bewusst sein, dass die Vereinigten Staaten schon jetzt unter einem Präsident Joe Biden kein verlässlicher Partner mehr sind. Und dementsprechend müssen wir uns überlegen, wie wir in Europa einen Wegfall der amerikanischen Unterstützung für die Ukraine kompensieren könnten.
Die Europäer schmieden deshalb verschiedene Koalitionen, um die Ukraine zu unterstützen. Auch wenn die Ukrainer dabei nicht auf eine deutsche Taurus-Lieferung hoffen dürfen.
Auf what?
Taurus.
No. No news about that. Thank you.
Kein Taurus, aber 10.000 Artilleriegeschosse aus Deutschland, die sofort geliefert werden sollen. Die Ukraine dürfte die in wenigen Tagen aufgebraucht haben. Zusätzlich hat Deutschland deswegen mit anderen Staaten vereinbart, ein Vielfaches an Munition zu liefern. Zu den deutschen Lieferungen gehören auch gepanzerte Fahrzeuge und Ersatzteile, kündigt der Verteidigungsminister an.
Unser Paket, ich habe es gesagt, hat einen Wert von einer halben Milliarde Euro. Insgesamt haben wir für dieses Jahr bereits über 7 Milliarden Euro vorgesehen. Sie können damit erkennen, die Hilfe, die Unterstützung auch aus Deutschland bleibt ungebrochen.
Das Paket stellt in vielerlei Hinsicht ein Minimum dar, was die Ukraine einfach braucht, um den Krieg fortführen zu können. Mittel- bis langfristig wären natürlich Marschflugkörpersysteme wie der Taurus gut gewesen, aber da diese jetzt ausbleiben, müssen wir eben schauen, dass wir unsere Rüstungsindustrie weiter hochfahren.
Den Europäern bleibt wenig Zeit, um die eigene militärische Zusammenarbeit auszubauen. Zumal nach den Präsidentschaftswahlen ein schleichender Rückzug der USA nicht unwahrscheinlich ist.
Man werde nicht zulassen, dass die Ukraine scheitert, hieß es heute in Ramstein. Doch dafür braucht es nicht nur Beteuerungen und Zusagen, sondern auch tatsächlich Lieferungen an die Front. Über eine Länge von mehr als 1.000 Kilometern stehen sich russische und ukrainische Soldaten gegenüber. Der Verlauf dieser Front hat sich in den vergangenen Monaten kaum verändert. Wenn es Verschiebungen gab, waren es aber fast immer Geländegewinne der russischen Armee. Wie brutal und wohl auch verbrecherisch russische Soldaten mitunter ihren Kampf in der Ukraine führen, ist inzwischen vielfach dokumentiert. Susanne Peterson.
Sie hat es mit eigenen Augen angesehen, das brutale Hinrichtungsvideo ihres Sohns. Es verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken. Alexander raucht eine Zigarette, ist unbewaffnet. Er schaut auf, sagt Slava Ukraini, Ehre der Ukraine. Er wurde von Kugeln durchlöchert. Ich habe diese Löcher gesehen, das alles. Mein Gott, wie wütend sie waren, provoziert von Slava Ukraini. Von mehreren Seiten wird er mit automatischen Schusswaffen getötet. Das Video wurde ungefähr vor einem Jahr veröffentlicht. Die Ermordung eines unbewaffneten Kriegsgefangenen, mutmaßlich durch russische Soldaten, ein Kriegsverbrechen, kein Einzelfall. Wir stellen fest, dass seit November 2023 immer mehr Videos von Hinrichtungen ukrainischer Kriegsgefangener im Internet auftauchen. Oder Videos, wo sie als lebender Schutzschild benutzt werden. Früher gab es diese Videos nicht in dieser Menge.
Hinrichtung, menschliche Schutzschilde, Scheinerschießungen, Folter. Die Liste der mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen ist lang. Die Videos schwer zu verifizieren. Aber warum stellen die Täter solche Videos mutmaßlicher Kriegsverbrechen ins Netz und das oft mit unverhülltem Gesicht? Sie versuchen wohl, die Ukrainer zu demoralisieren und mit den Videos zu zeigen, wie grausam sie sind. Naja, wahrscheinlich. Fest steht, die Videos erscheinen in einer Zeit, in der sich immer weniger Freiwillige finden, die in den Kampf gehen. Die Lage an der über 1000 Kilometer langen Front bleibt schwierig. Um die Linie weiter halten zu können, benötigt die ukrainische Armee dringend Personal, Leute, die sich freiwillig melden. Die Männer, die im Februar 2022 zur ukrainischen Armee einberufen wurden, wann können sie zu ihren Familien zurück? Kein Beamter kann diese Frage derzeit beantworten. Es gibt keine Lösung auf staatlicher Ebene. Das ist eine Herausforderung, die Verzweiflung hervorruft. An der Front fehlt der Ukraine nicht nur ausgeruhtes Personal, sondern auch Material. Es gibt ein paar Granaten, aber nicht genug davon. Ein paar sozusagen, aber nicht so viel wie am Anfang, als wir richtig schießen und den Feind aufhalten konnten. An Granaten, Artilleriemunition mangelt es erheblich. Das Verbliebene wird deshalb an den stärkst umkämpften Frontabschnitten gebündelt. Das ist riskant, denn an anderen Abschnitten der Front ist es Monate her, dass Soldaten neue Munition bekommen haben. Der Erfolg oder Nichterfolg der Aktion der ukrainischen Armee auf dem Schlachtfeld hängt direkt von den Ressourcen ab. Das heißt Artillerie, Munition für die Artillerie und andere Waffen, die die Kampfkraft der ukrainischen Armee beeinflussen. Paraska Demtschuk hofft, dass die Standhaftigkeit ihres Sohns anderen Soldaten in dieser Zeit Kraft gibt. In einer Zeit, in der die Lage an der Front so schwierig für die Ukraine ist.
Und während der Druck auf die Ukraine von Tag zu Tag wächst, dreht sich die Debatte in Deutschland seit Tagen um eine Aussage zu diesem Krieg, die vergangenen Donnerstag im Bundestag fiel. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich muss gewusst haben, was er auslösen würde, als er nämlich vorschlug, darüber nachzudenken, wie man den Krieg gegen die Ukraine einfrieren könnte. Von der Union bis zu den Grünen zeigt man sich auch heute noch empört. Und auch in der eigenen Partei gibt es reichlich Kritik am Fraktionschef. So wirkt Mützenich zumindest in politischen Kreisen ziemlich allein und bleibt doch bei seiner Äußerung. Kilian Pfeffer.
Einfrieren.
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 Eine Formulierung wühlt die Öffentlichkeit auf. Den Krieg zwischen Russland und der Ukraine einfrieren. Der SPD-Fraktionschef in der vergangenen Woche im Bundestag.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?
Seit Tagen wird gerätselt, gedeutet, gestritten. Warum hat Mützenich das gesagt und was meint er damit? Während eines Besuchs in Polen geht der Verteidigungsminister gestern auf Distanz.
Was ein Einfrieren des Konflikts, was auch immer, wie auch immer man das herbeiführen möchte, bedeuten würde, es würde am Ende nur Putin helfen.
Der Kanzler geht nicht direkt auf die Überlegungen Mützenichs ein. Auch nicht am Abend bei einer SPD-Veranstaltung. Dort lobt er das Miteinander in der Partei und den Fraktionschef.
Eigentlich passen alle ganz gut zusammen, verstehen sich ordentlich und arbeiten zusammen. Und das ist eine Führungsleistung aller in den verschiedenen Gesprächsgruppen der SPD, aber auch der gesamten Fraktion Rolf Mützenich. Und ich glaube, diesen Stil des Zusammenhaltens, den müssen wir uns auch für die Zukunft bewahren.
Scharfe Kritik an Mützenich kommt aus der Union.
Ich kann es mit Worten kaum fassen, was da in der letzten Woche passiert ist. Offensichtlich fällt ein großer Teil der SPD in die alte Naivität gegenüber Russland zurück.
Nachdenken über einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine? Nicht falsch, meinen Konfliktforschende. Aber einfrieren, ein unglücklicher Begriff in der aktuellen Lage.
Das heißt ja nichts anderes, als dass die Gewalthandlungen eingestellt werden, ohne dass man eine politische Lösung hat oder anstrebt. Also es gibt keinen Friedensvertrag, es gibt keinen politischen Prozess, mit dem man zu einem Friedensvertrag kommen will. Und um das zu erreichen, dann muss man tatsächlich die Hebel haben, um beide Konfliktparteien dazu zu bringen, dem zuzustimmen. Und diese politische Situation haben wir nicht.
Einen skeptischen Blick auf Russland haben insbesondere die Anrainerländer sowie Estland. Am Nachmittag ist die estnische Ministerpräsidentin in Berlin zu Besuch. Zu Mützenichs Formulierung meint sie: Nun, wenn ich mir ansehe, was er gesagt hat, in einer Welt voller Gewalt wäre Pazifismus Selbstmord. Am Nachmittag reagiert der Fraktionschef schließlich und bemüht sich klarzustellen, was er eigentlich sagen wollte.
Ich finde es manchmal auch etwas mittlerweile erschöpfend, vielleicht auch für die Menschen bei uns im Land, dass nur eine Debatte über Waffen geführt wird.
Der entscheidende Halbsatz: wegen Putin gebe es keine Gelegenheit, den Konflikt einzufrieren, so Mützenich. Er wolle die Debatte dennoch erweitern. Es ist knapp formuliert angesichts einer heftigen Diskussion in den vergangenen Tagen.
Deutschland als Exportweltmeister mit Rekordüberschüssen, dazu eines der besten Sozialsysteme der Welt. Eine glänzende Verbindung, die Bürger ja eigentlich nur glücklich machen kann. Tja, nur ist das mit dem deutschen Rekordexport Vergangenheit und der große Sozialstaat hält längst nicht immer seine Versprechen. Ohne Zweifel, Deutschland ist noch immer ein reiches Land, hat gemessen daran aber viel zu viel Armut und soziale Benachteiligung zu beklagen. Das ist sicher nichts Neues. Neu ist, wie deutlich die wachsende Ungleichheit jetzt angeprangert wird, als offizielle Rüge des Europarats in Straßburg nämlich, der seine Kritik umfassend ausführt, auch was das Problem der Obdachlosigkeit betrifft. Karin Bentsch.
2 Jahre hat Raphael auf der Straße gelebt. Geschlafen hat er an Bushaltestellen, in Parks, im Wald. Durch Alkohol und eine Krankheit verlor er erst seinen Job als Koch, dann seine Wohnung. In dieser Zeit fühlte sich Raphael arm, ausgegrenzt, würdelos.
Die Leute haben mich gesehen mit den ganzen Klamotten, mit den Tüten und mit dem Einkaufstrolley. Und die haben mich verachtet, die haben mich sogar geschlagen und angepöbelt und gesagt, geh mal arbeiten, du bist zu faul zu arbeiten. Da wird man verurteilt nach dem, wie man aussieht und nicht, was man ist.
Mehr Anstrengungen gegen Ausgrenzung, Armut und Wohnungslosigkeit. Das fordert der Europarat in einem Bericht von Deutschland. Dort heißt es, die soziale Benachteiligung stehe in keinem Verhältnis zum Reichtum des Landes. Im Kampf gegen die zunehmende Obdachlosigkeit müsse Deutschland politisch in den Wohnungsmarkt eingreifen. Das fordert auch die Düsseldorfer Hilfsorganisation 50/50.
Wohnen ist ein Menschenrecht und wir geben privaten Investoren wirklich die Möglichkeit, auf diesem Markt zu wildern, indem sie da möglichst viel Profite rausschlagen. Und da muss der Staat angreifen.
Angreifen muss Deutschland auch bei der Kinderarmut, fordert der Europarat. Altersarmut bekämpfen und dass Senioren in Deutschland nicht sozial ausgegrenzt werden, weil all das den gesellschaftlichen Zusammenhalt schwäche. Für Raphael ist der erste Schritt zurück in die Gesellschaft geschafft. Er ist nicht mehr obdachlos, hat seit 2 Wochen eine Einzimmerwohnung. Noch stehen die Möbel nicht, aber Raphael ist glücklich.
Ja, wunderbar. Also besser geht's nicht. Endlich habe ich meine eigene Wohnung. Fast 2 Jahre habe ich darauf gewartet. Ich habe schon die Hoffnung aufgegeben, aber die sollte man nie aufgeben. Mit der Wohnung habe ich auch meine Würde zurück.
Würde ist lebenswichtig für Raphael. Nun denkt er weiter, überlegt, wieder als Koch zu arbeiten. Das neue Zuhause, nur der erste Schritt in sein neues Leben.
Über die Rüge des Europarats und die Forderungen an die deutsche Bundesregierung konnte ich am Abend mit Olaf Groh-Samberg sprechen. Er ist Professor für Soziologie am Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik an der Universität Bremen und Gutachter für den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Guten Abend, Herr Groh-Samberg.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Es fällt ja möglicherweise einigen schwer zu verstehen. Wie passt das zusammen? Ein so viel gelobtes Sozialsystem wie das deutsche auf der einen Seite und wachsende Ungleichheit und eine Armut, die sich verfestigt, auf der anderen.
Ja, das Problem ökonomischer Ungleichheiten und Armut ist kein neues in Deutschland. Es ist ein lang anhaltendes Problem. Und es ist auch kein rein deutsches. Wir sehen eigentlich in fast allen Ländern der Welt so über die letzten 40 Jahre hinweg eine zunehmende ökonomische Ungleichheit. Und das eben auch in Deutschland. In Deutschland hat das besonders stark Ende der 90er Jahre nochmal zugenommen. Und insbesondere die Armut in Deutschland steigt seither kontinuierlich weiter an. Mittlerweile gelten etwa 17% der deutschen Bevölkerung als von Armut gefährdet. Und das waren vor 10 Jahren noch unter 15% und vor 20 Jahren waren das etwa 12%. Das ist also eine wachsende Tendenz hier. Wir haben einen starken Sozialstaat in Deutschland, ohne Frage, aber er hat diesen Anstieg der Armut nicht verhindern können. Und vor allem hat er es nicht geschafft, die Armut auch mal wieder nachhaltig zu reduzieren.
In der Politik fragt man ja gerne nach Verantwortlichkeiten. Was würden Sie sagen? Wann wurden die größten Fehler gemacht und welche sind das?
Das ist sicherlich auch in der Wissenschaft eine umstrittene Frage. Ich glaube, heute würde man im Rückblick wohl am ehesten sagen, dass in den 1990er Jahren da die größten falschen Weichen gestellt worden sind im Zuge einer sehr starken neoliberalen Politik, die zu einer Privatisierung der öffentlichen Infrastrukturen geführt hat, zu einer Deregulierung der Arbeitsmärkte, zu einem Glauben an die freie, an die Kraft der freien und ungezügelten Märkte. Und das hat vielleicht in großen Teilen der Bevölkerung auch zu starken Wohlstandssteigerungen geführt. Das darf man nicht vergessen. Vielen Menschen in Deutschland geht es mittlerweile sehr, sehr gut. Aber in diesem Zuge ist bestimmt das untere Drittel, kann man sagen, der Bevölkerung auch verloren gegangen und zunehmend abgehängt worden.
Es ist ja ständig die Rede davon, dass Deutschland sparen und gleichzeitig in die Verteidigungsfähigkeit investieren muss. Es scheint für viele nur eine Frage der Zeit, bis auch im sozialen Bereich gekürzt wird. Was würde denn das bedeuten?
Das hätte sicherlich erstmal verschlimmernde Folgen natürlich für die sozialen Ungleichheiten und insbesondere auch für die Entwicklung von Armut, die sich ja eben auch nicht über Nacht verändert, sondern die über Generationen teilweise sich entwickelt. Und gerade wenn wir eben aus den Fehlern der Vergangenheit lernen wollen, müssen wir sehen, dass Sozialstaatsausgaben eben auch Investitionen in die Zukunft sind, die Menschen über Notlagen hinweg helfen können, die Kindern überhaupt erst Zukunftschancen, Bildungschancen eröffnen können, die soziale Sicherheit und Solidarität schaffen. Und in einem solchen Klima wären gerade auch Kürzungsdebatten im unteren Bereich der Bevölkerung können auch eher wieder zu Spaltungen und Entsolidarisierungen führen. Und das wäre, glaube ich, der falsche Weg.
Wäre das auch Ihre Empfehlung an die Bundesregierung in dieser Situation? Es gefällt ja vermutlich nicht jedem in der Regierung.
Sicher, aber wie gesagt, ich glaube, man muss auch Sozialstaatsausgaben als Investitionen in den gesellschaftlichen Zusammenhalt und letztlich auch in die Demokratie begreifen. Und wir brauchen hier starke Investitionen in eine gute Kindergrundsicherung. Wir müssen wirklich Kinder vor Armut schützen. Wir brauchen bessere Bildungschancen. Wir brauchen auch stabilere Löhne und Arbeitsmärkte. Und wir brauchen auch vielfältige Unterstützungsangebote und öffentlichen Infrastrukturen. Und das sind wichtige Investitionen. An dieser Stelle sollte man nicht sparen.
Hinzu kommen ja möglicherweise auch andere Faktoren. Große soziale Ungleichheit schafft erstmal Verunsicherung und Frust. Wie sehr, glauben Sie, kann sich beides auch in der Ablehnung des bestehenden Systems, also der Demokratie, zeigen?
Ja, was wir da sehen im unteren Einkommensbereich, auch gerade bei Menschen, die von Armut betroffen sind, ist erstmal Gott sei Dank nicht eine direkte Ablehnung der Demokratie, aber sicherlich eine Abwendung von der Demokratie. Wir sehen, dass die Wahlbeteiligung in unteren Einkommensgruppen kontinuierlich zurückgegangen ist, dass die politische Partizipation hier zurückgegangen ist, dass das Vertrauen in das politische System erodiert. Bei einem Teil sehen wir eben auch, dass sie dadurch auch empfänglich werden für rechte Mobilisierung und sich damit auch gegen das demokratische System an sich wenden können. Und gerade auch in diesem Sinne ist ein starker Sozialstaat eben auch eine Investition in den gesellschaftlichen Zusammenhalt und in eine gesunde Demokratie.
Sagt Olaf Groh-Samberg, Soziologe am Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik an der Universität Bremen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Als im vergangenen Herbst über die Wärmewende in Deutschland diskutiert wurde, da waren manche Debatten so hitzig, dass man die Heizungen fast abstellen konnte. Die heiße Frage bleibt, wie heizen wir in Zukunft? In vielen Regionen werden dafür zum Beispiel die Fernwärmenetze ausgebaut. Doch Kunden haben oft keine Auswahl, weil es nur einen lokalen Versorger und Netzbetreiber gibt. Und das kann zum echten Problem werden, wie Michelle Balzer und Andreas Wehnleder mittendrin in Wenzenbach in der Nähe von Regensburg zeigen, wo etwa 70 Haushalte wochenlang ohne Heizung und warmem Wasser auskommen müssen.
Abends, wenn es draußen kalt wird, muss Gabriela Petracek die elektrische Heizplatte anschalten.
Also es nervt, ich bin auch so langsam an meine Grenze angelangt, so langsam hätte ich einfach gerne eine Lösung.
Fast einen Monat ist es her, dass der örtliche Versorger der Nachbarschaft die Fernwärme und damit das Warmwasser abgedreht hat.
Duschen ist im Moment wirklich sehr kompliziert. Das Wasser ist nicht kalt, es ist eiskalt. Und auch das Haare waschen ist nicht angenehm. Ich lasse das Wasser kochen, dann mache ich nochmal kaltes Wasser drauf, bis es eine gute Wärme hat. Und dann tunke ich entweder den Kopf rein oder ich gieße wirklich einmal den Topf über mich.
Wärmenetze können nur funktionieren, wenn sich genügend Kunden anschließen und auch genug Vertrauen haben, sich langfristig an einen Versorger zu binden. Sonst können die hohen Investitionskosten nicht beglichen werden. Hier in Wenzenbach sind aber in den letzten Jahren immer wieder Kunden wegen hoher Kosten abgesprungen. Viele haben sich aus den Verträgen geklagt und auf Wärmepumpen umgestellt. Für die restlichen Kunden wurde es so noch teurer und für den Betreiber immer unrentabel. Am Ende hat dieser die Wärmeversorgung komplett abgeschaltet und Insolvenz angemeldet. Er sagt, er sitze auf offenen Rechnungen in Höhe von 1,6 Millionen Euro.
Wie eine Lawine. Man sieht sie kommen, man kann es nicht aufhalten. Man muss im Prinzip schauen, dass man aus dem Weg geht. Und wenn man nicht wegkommt, dann trifft es einen.
Die verbliebenen Kunden, die jetzt im Kalten sitzen, werfen dem Betreiber aber vor, dass es selbst das Vertrauen verspielt hat. Immer wieder hätten sie hohe Rechnungen bekommen, die sie überhaupt nicht nachvollziehen können.
Jedem, dem man das erzählt, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, das ist eigentlich nicht möglich.
Mit der Zeit wurden die Rechnungssummen immer höher. Das Problem, bei der Fernwärme kann der Betreiber nicht einfach gewechselt werden. Er hat fast immer ein Monopol. Den Kunden bleibt bei Streitigkeiten nur der mühsame Gang vors Gericht.
Immer wenn eine Rechnung kommt, ärgert man sich natürlich tierisch, kriegt irgendwie wirklich Puls. Gut, und dann ist man mittlerweile schon routiniert und sagt irgendwie, ja gut, wird halt die nächste Klageerweiterung. Ne? Es ist halt schade um die Zeit, die man da vergeudet. Ich meine, ich habe 3 Kinder. Ich würde mich viel lieber um die Kinder kümmern, als um diese ganzen Rechtsstreitigkeiten.
Viele fordern jetzt, dass die Gemeinde mit einsteigt, um das Projekt zu retten. Bereits vor Jahren war im Gespräch, dass die Schule gleich nebenan ans Netz angeschlossen wird. Das hätte den Betrieb wohl profitabler gemacht. Doch weil es schon zu viel Streit zwischen Betreiber und Kunden gab, wurde daraus nichts.
Ich glaube, das war auch eine richtige Entscheidung, denn wären wir jetzt schon dran am Netz, müssten meine Schulkinder mit Winterjacke im Klassenraum sitzen.
Der Fall Wenzenbach ist ein Beispiel, wie schnell Fernwärmeprojekte scheitern können. Um die Energiewende voranzubringen, schreibt ein Gesetz vor, dass alle Städte und Gemeinden in den kommenden Jahren eine kommunale Wärmeplanung erstellen müssen. Viele wollen dabei auch auf Wärmenetze setzen. Bei Sebastian Koch melden sich deshalb immer wieder besorgte Bürgermeister und fragen um Rat. Er sieht das Vertrauen in die Fernwärme in Gefahr.
Es braucht da aus meiner Sicht deutlich mehr Kontrolle, was die Preise betrifft. Und man müsste auch aus meiner Sicht deutlich mehr darauf achten, dass Monopolisten nicht völlig befreit aufspielen können. Andernfalls wird es ganz schwer, die Leute von Wärmenetzen zu überzeugen.
Der Insolvenzverwalter versucht, die Fernwärme im Ort zu retten. Doch dafür muss Geld her und es dürfen nicht noch mehr Kunden abspringen. Gabriela Petracek könnte aber die Nächste sein, die sich verabschiedet. Sie informiert sich jetzt auch schon über den Umstieg auf eine Wärmepumpe. Doch die kostet.
Ab 25.000 aufwärts dann.
Genau. Das ist so ein guter Richtwert.
Das ist nicht einfach, nein. Wir haben eine neue Heizung bereits bezahlt und nach 5 Jahren noch mal neu zu investieren, das ist auf jeden Fall jetzt schon ein harter Brocken, ja.
Manche in der Nachbarschaft sagen bereits, dass sie sich so eine Investition nicht leisten können. Sie müssen hoffen, dass es mit der Fernwärme in Wenzenbach doch noch irgendwie weitergeht.
So, und jetzt erstmal weitere Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Die gesetzlichen Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 4,57%. Wer bisher 1.000 Euro im Monat hat, bekommt künftig knapp 46 Euro mehr. Erstmals seit der Wiedervereinigung vor 34 Jahren erhalten Rentner in Ost und West die gleiche Anpassung. Arbeitsminister Heil sprach deshalb von einem Meilenstein für Deutschland. Die Konjunkturerwartungen für Deutschland haben sich im März deutlich verbessert. Der Index des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg um knapp 12 auf 31,7 Punkte. Das ist der höchste Stand seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar vor 2 Jahren. Mehr dazu von Ann-Kathrin Beck aus der Frankfurter Börse.
Dass der Index nun positiv ausgefallen ist, hat vor allem mit der Erwartung zu tun, dass die Europäische Zentralbank in absehbarer Zeit die Zinsen senken könnte. Für Verbraucher und Unternehmen wäre das eine Erleichterung, denn Finanzierungen und Kredite könnten billiger werden und damit den privaten Konsum und die Konjunktur insgesamt ankurbeln. Ein gutes Beispiel ist die Baubranche. Sie leidet derzeit besonders stark unter den hohen Zinsen. Der ZEW-Index gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Und dafür befragt das Institut jeden Monat Expertinnen und Experten aus der Praxis bei Banken, Versicherungen und Großunternehmen.
Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner darf vorerst nicht mehr nach Deutschland kommen. Die Stadt Potsdam hat ein Einreiseverbot gegen den 35-Jährigen erwirkt. Hintergrund ist ein Treffen von Rechtsradikalen Ende November im Raum Potsdam. Sellner hatte dort über Pläne zur Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen. Sellner kündigte an, gegen das Einreiseverbot vorgehen zu wollen. Die Polizei hat im Raum Gera in Thüringen 2 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden Afghanen vor, einen Anschlag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm geplant zu haben. Es seien bereits konkrete Vorbereitungen getroffen worden, um am Parlament Polizisten und Passanten zu erschießen. Die Männer hätten damit auf die Koranverbrennungen in skandinavischen Ländern reagieren wollen. Ob mit Sternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich. In Bayern dürfen an Schulen, Hochschulen und in Behörden ab sofort keine sogenannten Gender-Schreibweisen verwendet werden. Das hat die Landesregierung heute beschlossen und die Gendersprache damit verboten. Sprache müsse klar und verständlich sein, hieß es zur Begründung. Auch in anderen Bundesländern, etwa in Sachsen, sind Gender-Schreibweisen nicht zulässig. Sportler aus Russland und Belarus dürfen nicht an der Eröffnungsparade bei den Olympischen Sommerspielen in Paris teilnehmen. Das Internationale Olympische Komitee hat entschieden, dass die Athleten aus den Ländern eine Zuschauerrolle einnehmen müssen. Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine. Zur Eröffnungsfeier am 26. Juli ist eine große Bootsparade auf der Seine geplant. Ob die Sportler beider Länder an der Abschlussfeier teilnehmen dürfen, muss noch entschieden werden.
Wer Franz Kafka wirklich war, dieses Rätsel lässt sich wohl auch nicht zu seinem 100. Todestag in diesem Jahr lösen. Kafka, ein seltsamer Gigant der Literatur und ein ewiges Geheimnis. Auf wenigen Fotos, wie diesem mit seiner Schwester Ottla, ist er sogar mal lächelnd zu sehen, eine absolute Ausnahme. Einige jedoch behaupten, der chronisch Zweifelnde sehe hier nur so fröhlich aus, weil er im Moment der Aufnahme gegen die Sonne gucken musste. Ottla wurde, ebenso wie die anderen beiden Schwestern, von den Nazis deportiert und ermordet. Viele Jahre nach dem Tod von Franz Kafka. Doch schon sein eigenes Leben hatte wahrhaft düstere Kapitel. Neu festgehalten in einer Serie der ARD. Gret von Petersdorf.
Du musst alles vernichten. Nichts darf übrig bleiben.
Franz Kafka auf dem Sterbebett. Und hätte sein Freund Max Brod den Wunsch erfüllt und alles Schriftliche vernichtet, die Welt wüsste wenig von dem bedeutenden Autoren Kafka. Daniel Kehlmann und David Schalko haben die 6-teilige ARD-Serie geschaffen, auch mit dem Ziel, mit Klischees aufzuräumen.
Er war vielseitig natürlich. Er war sicher niemand, der das Leben ganz leicht genommen hat. Aber er war auch nicht jemand, der ständig gelitten hat. Er war auch als Schriftsteller nicht so unbekannt zu Lebzeiten, wie man denkt. Er hatte gute Freunde.
Aber kompliziert war es mit den Frauen.
Franz Kafka.
Felice Bauer.
Die Beziehung bestand dann aber vor allem aus Briefen. Mit den anderen Frauen lief es ähnlich. Kafka kann offenbar nur so lieben aus der Distanz.
Deine ständigen Vorbehalte, das dauernde Verschieben der Hochzeit.
Genau, er ist ein sehr moderner Mensch und hatte natürlich auch ein Problem mit Nähe. Ich glaube, das muss man vielleicht auch erwähnen, dass das ist eigentlich auch ein sehr modernes Problem letztendlich.
Und ganz schlecht ist er in der Selbstvermarktung. Darum muss sein Freund beim Verlag für ihn werben.
Kafka.
Franz Kafka. Er ist vielleicht der größte Schriftsteller der Welt.
Oh, darunter tun Sie es nicht.
Seine Erzählung Die Verwandlung ging der Leserschaft durch Mark und Bein.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
Und am Ende verreckt er, elendig, verwahrlost, alleingelassen von der Familie.
Tod?
Also Kafka ist eine Rolle, da ist viel skurril oder viele Fragenzeichen. Also es ist jetzt auch nicht, dass wir jetzt wissen, wer Kafka ist.
Morgen, Herr Dr. Kafka.
Er schuf Weltliteratur, während er seinem Broterwerb nachging, bei einer Unfallversicherung. Und da war er überraschend erfolgreich, der Feingeist.
Nötig, damit die Anstalt die richtigen Gefahrenklassen einschätzen kann.
Kafka, ein eigenwilliger Geist, der auch seine Macken pflegt. Hier isst er Nüsse.
Es handelt sich um eine Kautechnik, die auf Horace Fletcher zurückgeht. Nie etwas schlucken, bevor man 40 Mal zugebissen hat.
Ein manchmal verzweifelter Weltliterat.
Es ist eine dieser Ironien seines Lebens, ist, dass dieser Mann, der ein, wenn man so will, ein Prophet des Verlierertums ist, der größte Gewinner unter allen Schriftstellern ist.
Und es hätte ihn sehr überrascht, 100 Jahre nach seinem Tod, die Filme über ihn, wie heute in der Urania in Berlin.
Und ab morgen sind alle 6 Teile von Kafka in der ARD-Mediathek zu sehen und in der kommenden Woche auch hier im Ersten. So, und jetzt sind wir bei Carsten im Ersten. Aber bevor wir aufs Wetter der kommenden Tage blicken, erstmal der Blick zurück, Carsten. Denn da zeigt der neue Bericht der Weltorganisation für Meteorologie leider ohne Übertreibung ein dramatisches Bild für das vergangene Jahr.
Genau, heute wurde dieser Status des Klimas weltweit für 2023 veröffentlicht. Und wir sehen ein Jahr, das so warm war wie noch nie seit Messbeginn. Hier ist die Temperaturentwicklung der Erde seit 1850. Und wir sehen gerade in den letzten Jahrzehnten diesen starken Anstieg. Und aktuell sind wir bei 1,45 Grad im Jahresmittel. Wir wissen ja aus anderen Untersuchungen, dass die Monate oder der 12-Monats-Zeitraum von Februar 23 bis Januar 24 zum ersten Mal an dieser 1,5-Grad-Marke gekratzt hat. Grundlage für diesen enormen Temperaturanstieg bei den Lufttemperaturen waren unter anderem die weltweit enorm hohen Rekordtemperaturen in den Ozeanen. Dort war es nämlich außergewöhnlich warm. Und da gibt es eine Karte in diesem Klimabericht, der zeigt die Hitzewellen im Ozean. Also die Regionen, in denen es mindestens 5 Tage hintereinander viel zu warm war. Und es waren fast alle Regionen, Ausnahme der Südosten des Pazifiks. Und als Folge der hohen Wassertemperaturen hatten wir zum Beispiel weltweit so starke tropische Wirbelstürme wie noch nie. Zum ersten Mal in allen tropischen Weltregionen gab es einen Hurricane-Typhoon der Stufe 5 oder im September die verheerenden Überschwemmungen im östlichen Mittelmeerraum. Noch etwas zum Thema Ozean, sei noch hinzugefügt, der Meeresspiegelanstieg. Er beschleunigt sich. In den 90er Jahren lag dieser Anstieg im Mittel noch bei rund 2 Millimetern pro Jahr. Aktuell sind wir in den letzten 10 Jahren schon bei 4,77 Millimetern pro Jahr. Ursache dafür die Gletscherschmelze. Da wird auch geschrieben, dass die Schweizer Alpengletscher allein in den letzten beiden Jahren 10% ihres Volumens verloren haben. Und so reiht sich ein Fakt neben dem anderen. Das ist ein Foto nicht von den Schweizer Alpengletschern, sondern im Allgäu heute dort Frühling und Schnee gemischt. Und frühlingshaft, vor allem in den Tälern, geht es weiter bei unserem Wetter. Und dazu heute Nacht und auch morgen wenige Wolken in der gesamten Südhälfte. Hier entsprechend sonniges Wetter. Im Norden bleibt es bewölkter. Ab und zu fällt hier leichter Regen oder Nieselregen. Die Temperaturen liegen nachts meist bei Werten zwischen 2 und 10 Grad. In der Lausitz kann es leichten Frost geben. Tagsüber wird es noch mal wärmer als heute. Und das bedeutet 13 bis 18, im Südwesten bis zu 21 Grad. Die weiteren Aussichten, es folgen 2 weitere Tage. Am Donnerstag Regen im Süden und Osten, am Freitag dann Regenschauer wieder von Norden. Und dahinter, zum Wochenende hin, geht es nicht so frühlingshaft, sondern kälter weiter, Jesse.
Vielen Dank, lieber Carsten. Ja, und das war's von uns bei Sandra Maischberger. Treffen gleich die grüne Umweltministerin Steffi Lemke und der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt aufeinander.
Ja, und die nächste Tagesschau, die gibt es gegen 0.05 Uhr.
Bis morgen.
Tschüss.
Tschüss.
Das war jetzt auch.